Der Kulturkiosk. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Hi und willkommen zu einer neuen Kulturkiosk-Folge. Heute bei mir zu Gast ist Autorin Sophia Meerwald. Geboren ist sie 1998 in Weiden, lebt aber aktuell in München. Ihr erster Roman Sperrgut hat bereits mehrere Preise gewonnen, darunter den Literaturpreis Alfred Döblin. Obwohl der Roman ja erst Ende Januar erscheint. Liebe Sophia, schön, dass du hier bist.
Hi, Lisa, danke für die Einladung.
Und kannst du uns jetzt gleich zu Beginn vielleicht am Anfang zusammenfassen, um was es in deinem Buch geht und wie es für dich ist, für ein Werk so geschätzt und ausgezeichnet zu werden, obwohl es ja noch gar nicht draußen ist?
Ja, das ist sehr schön. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt und das kam auch sehr überraschend für mich. Genau, und ich freue mich eben auch besonders für das Buch und die Figuren. Denn es geht um eine Wohngemeinschaft, die so an dem Rand von der Gesellschaft irgendwie überlebt oder zumindest versucht zu überleben. Die wohnen alle in einem großen Haus zusammen, was die Hausälteste aufgebaut hat dort, also in so einem Schwellengebiet zwischen Stadt und Land, genauer gesagt im Industriegebiet. Und dieser Ort oder dieses Existieren an den Rändern ist, glaube ich, so sehr essentiell. Das sind alles Figuren, die so in der Mitte der Gesellschaft nicht so wirklich klar gekommen sind oder klar gekommen wären auf lange Sicht und sich deshalb irgendwie so einen Ort am Rande suchen mussten und sehr um diesen Ort kämpfen und halt auch um ihre Gemeinschaft am Ende. Damit die dort auch bestehen bleiben darf, denn die angrenzende Stadt hat da was dagegen, dass da einfach so Menschen wohnen, wo es eigentlich nicht erlaubt ist. Genau. Darum geht's. Und deshalb freue ich mich sehr, dass die so gehört wurden und auch irgendwie ausgezeichnet wurden mit diesem Preis, ja.
Was hat dich denn inspiriert, das Buch zu schreiben?
Es gibt ein Ort, ich bin dann in der Nähe von Würzburg aufgewachsen, also ich bin schon in Weiden geboren, aber dann eigentlich auf dem Dorf in der Nähe von Würzburg groß geworden und um von diesem Dorf in die Stadt zu kommen, musste man durch so ein Industriegebiet fahren und das hat mich schon irgendwie als so Kind, also ich musste da immer mit dem Bus durchfahren, hat mich das so interessiert, was das für ein Ort eigentlich ist, also was herrschen da für Gesetze irgendwie in diesem Raum so, der so unbeschrieben ist so. Der war auch so, wie ich es in dem Buch beschreibe, so eine Straße durchsetzt mit Schlaglöchern und irgendwie hatte eigentlich niemand so richtig gewohnt, aber es gab halt so ganz viel Industrie und ich fand das immer so total absurd, dass dieser Ort da einfach genauso existiert, dass das so auf meinem Schulweg halt liegt und ich da irgendwie mal durchfahre und aber nicht genau weiß, was es eigentlich damit auf sich hat und das ist mir irgendwie geblieben, so als Bild. Ich war da jetzt schon sehr lange nicht mehr, aber das hat mich so begleitet und daran ist so ein bisschen angelehnt. So, das ist eigentlich alles erfunden, aber ich habe halt dieses Bild so irgendwie im Kopf und es gibt halt dieses Dazwischen und das war irgendwie für mich so dieser Raum dort und dann habe ich nach Figuren geschaut, die da wohnen könnten, was ich mir vorstellen könnte, wer sich da ansiedeln würde. Und dann habe ich mich eben gefragt, warum machen die das vielleicht? Und was suchen die da, was die halt in der Stadt, in der es ja alles geben sollte, eben nicht bekommen? Und warum kriegen die das nicht so, sondern warum brauchen die so dieses Abseits so? Und das hat mich so ein bisschen da dann so immer mehr reingebracht in diese Geschichte.
Also so ganz wenig persönliche Erfahrung, also durch den Ort ist da jetzt auch mit eingeflossen, aber so generell ist es schon komplett ausgedacht oder steckt da trotzdem noch deine Persönlichkeit drin oder deine, weiß ich nicht, noch andere Erfahrungen, wie auch immer?
Natürlich steckt da irgendwie meine Persönlichkeit drin, ist ja klar. Also mich hat das ja beschäftigt so und ich würde es ja nicht schreiben, wenn es mich nicht beschäftigen würde. Ich glaube, das sind 6 Figuren, alle diese Figuren sind irgendwie ein Teil von mir auf ihre Art und ich könnte mir gut vorstellen, da mit denen auch zu leben und ich habe mir selber einen Raum geschaffen mit dieser Wohngemeinschaft, wo ich vielleicht gerne einziehen würde oder wo ich gerne leben würde oder so. so als Gegenentwurf zu dem, was ich so kenne aus WGs und so, wo mir häufig so ein bisschen Solidarität gefehlt hat, so ein bisschen Gemeinschaft gefehlt hat und so, und ich eben so einen Ort finden wollte, wo das irgendwie alles so scheinbar da ist, aber es ist nicht jetzt idealistisch oder sowas, es läuft nicht super dort, sondern so, die streiten sich auch krass, die haben sich irgendwie, die haben alle ihre persönlichen Probleme miteinander, die stehen teilweise in Beziehungen zueinander, teilweise in verwandtschaftlichen, freundschaftlichen oder auch Liebesbeziehungen. Also das ist eine sehr intensive Gemeinschaft, die auch sehr spezielle irgendwie Rituale verfolgen und so und dadurch sehr eigensinnig sind und so. Das bin ich auf jeden Fall auch. Also ich bin auch ein sehr eigensinniger Mensch und hatte einfach Lust daran, mir das auszudenken, aber auch die Sehnsucht halt nach so einem Ort, nach so einer Existenz einfach. Und mir das schon selber so geschrieben, dass ich mir das gut vorstellen könnte, ja.
Du stürzt dich aber nicht nur ins Romanschreiben, sondern machst auch Lyrik, also so wie Prosa in Literaturzeitschriften hast du auch schon veröffentlicht, oder?
Ja, genau, aber deutlich weniger als Prosa jetzt, weil ich in den letzten Jahren habe ich eigentlich fast nur diesen Roman geschrieben. Also ich habe immer wieder so Kurzgeschichten noch so reingeschoben, auch, glaube ich, mal ein paar Gedichte, aber das ist alles so sehr hat so ein bisschen gelitten unter dem Roman auf jeden Fall, weil der einfach sehr viel von mir, meiner Zeit, meiner Energie beansprucht hat. Und das will ich mir jetzt wieder ein bisschen zurückholen, nachdem diese Arbeit ja beendet ist und genau, ich die so ein bisschen loslassen kann. Ja, kommt hoffentlich auch wieder ein bisschen Lyrik zurück.
Wie lange hat es denn gedauert, den Roman zu schreiben?
Das ist schwer zu sagen, weil der kommt ja jetzt raus und ich glaube, 2026, ich glaube, dann sind es ungefähr so 4 Jahre, dass ich angefangen habe, aber ich habe ja nicht die ganze Zeit durchgängig an diesem Text geschrieben oder so, sondern ich musste arbeiten, Geld verdienen, damit ich überhaupt schreiben kann. Das heißt, ich kann es jetzt nicht genau sagen, was ist brutto netto davon so, aber über diesen Zeitraum auf jeden Fall hat mich dieser Text immer begleitet und es gab dann eben verschiedene Fassungen. Es gab dann eine Fassung, mit der ist meine Agentin dann auf die Suche gegangen nach einem Verlag und dann sind daraus immer wieder noch neue Fassungen entstanden und eigentlich bis zum Schluss habe ich nicht das Gefühl, dass der so, das ist jetzt fertig, aber es ist halt ein Markt, auf dem ich arbeite, wo es dann irgendwann ein Produkt geben muss und das ist dann das fertige Buch oder der fertige Roman, sobald der halt irgendwie so publiziert ist. Da bin ich jetzt irgendwie angelangt, aber ich glaube, so nach so einer langen Zeit lässt einen das nicht so schnell los. Das ist dann auch eben die Arbeit, die ich damit zu tun
habe. Ja, klar. Ja. Ich habe in einer Inhaltsangabe, habe ich jetzt mir mal rausgeschrieben, Sophia Meerwald erfindet in ihrem Debüt eine ganz eigene Sprache, lyrisch verspielt und doch messerscharf in der Beobachtung, surreal und gleichzeitig von tiefer Wahrhaftigkeit. Ja, das sind ja jetzt Wörter, die man verwenden kann, aber wie würdest du denn deinen Schreibstil oder deinen Schreibstil vielleicht in eigenen, einfacheren Worten beschreiben?
Ja, es ist schon so ein bisschen auch zwischen Lyrik und Prosa, also auch der Roman hat so irgendwie lyrische Anwandlungen an manchen Stellen. Also hat so eine, auf eine Art so eine Verkürzung von der Sprache dadurch und dadurch irgendwie auch mehr Raum, um sich selber da reinzulesen, reinzulegen in diesen Text. Und was ich aber, also was ich persönlich mag an der Sprache ist, dass ich so erreichen wollte, dass die Sprache irgendwie so selber aktiv ist. Also dass ich nicht ewig lang versuche, irgendein Bild zu erzeugen und irgendwie über eine Seite lang eine Beschreibung irgendwie so ausdehne und dann fügt sich das irgendwann zu einem großen Bild zusammen, sondern ich wollte, dass so ein Satz da steht und der meint das auch sofort, also der ist so sofort aktiv so und da wird nicht viel drumherum erfunden oder sowas, sondern der hat so sofort so eine eigene Handlungsfähigkeit, also die Sprache ist wie so ein, für mich so eine weitere Figur in diesem Text, also die ist schon so auch sehr eigenständig und ist sehr rhythmusgetrieben auch. Ich höre immer Musik beim Schreiben, dadurch kommt sich ja auch so ein so einen Rhythmus da irgendwie rein und vielleicht auch eine gewisse Schnelligkeit. So, ich lasse mir nicht so viel Zeit, dafür ist irgendwie auch keine Zeit in dieser Welt, aber genau, also so kann man es vielleicht beschreiben. Also so ein bisschen filmisch, würde ich sagen. Das ist so mein Hoffnungsgedanke, dass Leute das lesen und so ein bisschen das Gefühl haben, wie, ach, da läuft jetzt gerade was ab und ich bin da, ich kann da direkt dabei sein und ich muss gar nicht so viel Anstrengung irgendwie in das Lesen verschwenden, so, sondern ich habe das irgendwie direkt vor Augen. Das ist so meine Hoffnung, dass das aufgeht. Aber sicherlich wird man an manchen Stellen auch so irritiert sein und sich mal kurz fragen, was soll das? Und da habe ich dann, benutze ich irgendein Wort, was man vielleicht normalerweise in diesem Zusammenhang nicht benutzt oder nur in einer anderen Form und sowas. Und dann gibt es immer so leichte Verschiebungen, die immer wieder darauf hinweisen, so dass das, was wir da jetzt lesen, eigentlich eben nicht unsere Realität ist, aber irgendwie erzählt es von unserer Wirklichkeit. Das ist so, glaube ich, der Spagat, den ich ja versucht habe zu schaffen. Ja.
Apropos Zeit, hast du denn selbst Zeit, viel zu lesen? Liest du viel?
Ich glaube, ich habe meine sehr intensiven Lesejahre so ein bisschen hinter mir gerade. Aber nichtsdestotrotz, klar, ich lese auch immer wieder Sachen. Wenn ich viel schreibe, dann lese ich nicht so viel, weil ich mich nicht so ablenken lassen möchte oder auch nicht das Gefühl haben möchte, ich übernehme da jetzt von irgendjemandem was, weil ich da gerade irgendwie inspiriert bin oder gerade halt so 200, 300 Seiten von einer Person gelesen habe und dann passiert das irgendwie unweigerlich, dass das irgendwie so übergeht in meiner Handschrift, so dass das versuche ich zu vermeiden deshalb und ich habe da irgendwie sehr viel Theorietexte gelesen, also gar nicht so viel fiktional, sondern wirklich mehr so Theorie, um eben das zu verhindern, dass es da irgendwie ineinander überläuft, aber auch weil es mir die leichtere Form war, Text zu lesen in dem Moment, aber ich glaube, jetzt, wo ich so damit fertig bin, geht wieder so eine neue Leseära auch los. Und es haben sich auch Sachen angesammelt, die ich halt in den letzten Jahren irgendwie nicht geschafft habe, die ich mir jetzt so vornehme.
Hast du auch so einen Stapel Bücher, den du halt hast, also die man halt mal kauft und sagt, ja, ich habe zwar eigentlich daheim noch 5 Bücher, die ich lesen müsste, aber das nehme ich jetzt auch mal mit.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, glaube ich, mehr Bücher, als mir lieb sind, die ungelogen sind, ja, ganz klar. Aber ich finde das auch nicht so schlimm, weil ich sammle auch einfach gern Bücher und es macht mir dann nicht so viel aus, wenn ich weiß, das habe ich nicht gelesen oder das auch nicht.
Ja.
Ich bin froh, dass sie da sind, so.
Hast du denn ein Lieblingsbuch oder einen Lieblingsautoren, eine Lieblingsautorin?
Im Moment lese ich Die Botanik des Wahnsinns von Leon Engler zum Beispiel. Das gefällt mir gerade ganz gut. Genau, dass das die Bücher kommen und gehen. Also, ne, also ich glaube, vor 10 Jahren, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich gesagt, Der Fremde von Albert Camus. Dann irgendwie 3 Jahre später hätte ich irgendwas von Thomas Bernhard gesagt und so. Also es ändert sich einfach. Und ich kann mich da jetzt nicht auf eine Person oder ein Buch oder so festlegen, aber es gibt sicher welche, die ich so immer wieder irgendwo mitnehme und die mich begleiten einfach.
Aber dann liest du mehr oder hörst du auch Hörbücher?
Nee, ich höre gar nicht. Ich mag das gar nicht leider.
Und dann auch immer mit Buch, also nicht mit E-Reader-mäßig.
Ja, auf jeden Fall. Immer Buch. Wir hängen eh so viel an diesen Geräten und ich bin da echt ganz froh, dass das so eine analoge Tätigkeit ist, die irgendwie auch so beruhigend ist. Ne? Und ich glaube, ich könnte das gar nicht. Ich mag auch nicht gerne, also auch wenn ich Bücher bespreche oder sowas, dann lese ich lieber eben ein Leseexemplar, als dass ich schon die Fahne PDF-Fahne oder irgendwie sowas lese. Ich mag das also einfach nicht so gern. So. Wenn es nicht anders geht, dann klar, aber es gehört schon irgendwie dazu, finde ich, so ein, gerade ein Text, so, also irgendwie Literatur, so als Kunstform ist ja wirklich dann am Ende nur dieser Text, das einzig Haptische, was man haben kann, das dann auch in den Händen zu haben, das finde ich schon sehr, sehr wichtig, ja.
Irgendwie habe ich das schon das Gefühl, dass noch einfach so viele Menschen an Büchern hängen, also ich meine, die Buchläden sind ja trotzdem irgendwie immer voll und was glaubst du? Liest man in 100 Jahren noch ein Buch oder ist das dann schon Vergangenheit?
Ich weiß nicht und ehrlich gesagt, ist mir das auch nicht so wichtig. Hat man, liest man dann noch ein Buch? Ich, keine Ahnung. Also die Frage hat man sich, glaube ich, vor 100 Jahren auch schon gestellt.
Wahrscheinlich,
oder
ja.
Mit jedem neuen Medium, was kam, hat man sich gefragt, wird es jetzt keine Zeitung mehr geben, als das Radio kam? Wird es dann kein Radio mehr geben, als ja. das Fernsehen kam? Also es ist so ein bisschen, keine Ahnung, ich glaube, es wird immer irgendeine Art von Notwendigkeit für Literatur und für Texte geben. Und wir müssen irgendwie einfach, glaube ich, spüren, dass wir das halt brauchen. Also, dass wir als Menschen das auch brauchen. Ich glaube, so das Kino zum Beispiel, der Kinofilm hat gerade ja genauso zu kämpfen mit Netflix und Streamingdiensten. Und da ist auch irgendwie wichtig, wie wird sich der Kinofilm entwickeln, glaube ich, in den nächsten Jahren. Und wie werden sich diese Streaming-Angebote entwickeln und was davon hält sich eben. Aber ich glaube, jeder Mensch, der einmal so ins Kino geht, weiß auch, das ist eine andere Erfahrung, als eben zu Hause auf dem Laptop irgendwie eine Serie anzuschauen oder so. Das ist eben der spezielle Raum eines Kinosaals, der so abschirmt von allem anderen. Und genauso ist ein Buch aufzuschlagen auch ein sehr spezieller Raum, der sich da plötzlich öffnet. So. Und du musst dafür nicht irgendwo ins Kino gehen oder so, sondern kannst irgendwie für dich selber so einen eigenen Raum mit dir rumschleppen, quasi, wenn du dein Buch mit dir rumträgst und so. Ich glaube, dass das nicht so leicht vergehen kann. So, ob es jetzt in dieser Form so bleibt, weiß ich nicht. Ist mir aber auch nicht so wichtig. Ich glaube einfach, dass Geschichten bleiben werden. Und genau, die Form wird sich immer wieder mal ändern. So, es ist ja jetzt auch irgendwie eine andere Art von, oder Literaturbranche hat jetzt auch gerade einen anderen Aufwind erfahren durch bestimmte Genres und so. Also das wird schon immer wieder geben, dass so kleine Veränderungen vielleicht dieses Medium nochmal stärken, so wie das jetzt gerade auch passiert ist, ne? Dass ja auch viele junge Leute sehr viel lesen einfach. Ja, also das kann ich mir ganz ohne, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es ist mir, wie gesagt, auch nicht so mega wichtig.
Genau, du bist letztes Jahr auch als Writer in Residence, spreche ich das jetzt richtig aus? nach Gelsenkirchen gezogen für eine Zeit lang. Genau, was bedeutet denn diese Bezeichnung und welche Erfahrungen konntest du denn dort sammeln?
Das bedeutet einfach, also Residenzstipendiatin quasi für Literatur so ungefähr in Gelsenkirchen. Ich habe da 3 Monate gelebt und habe quasi einfach ein Gehalt dafür bekommen, dass ich da lebe und arbeite, also eben dieses Stipendium. Und konnte da irgendwie so eintauchen in eine Stadt, die ich halt gar nicht kenne und auch vor allem ins ganze Ruhrgebiet, was ich davor auch nicht gut kann. Wo ich immer nur so aus der Ferne so gesehen habe, was da auch literarisch passiert oder generell künstlerisch und dass da schon viel los ist, aber ich hatte da nie so einen Zugang dazu, weil sich die meisten Dinge in der Literatur irgendwie so in Berlin oder in Leipzig oder so abspielen, aber so ins Ruhrgebiet bin ich davor noch nicht gekommen. Und war aber sehr interessiert, weil das Ruhrgebiet ja auch irgendwie so ein sehr viele Brachen hat und sehr viel so Zwischenräume und so Schwellenräume, sehr viele Städte, die sehr eng aneinander liegen, so was ich jetzt so aus Bayern nicht kenne. Also es hat mich eben deshalb literarisch interessiert für meinen Roman auch, weil er sich ja auch mit sowas beschäftigt. Und aber auch an sich, wie lebt man da überhaupt? Was ist das für ein, wie bewegt man sich da? Und es ist tatsächlich so, wie man denkt, man geht einfach von Stadt zu Stadt irgendwie die ganze Zeit und das ist so kein großes Drama, während ich mir hier denke, nee, aus München will ich heute nicht mehr rausfahren oder so. Was vielleicht auch kein Stress wäre, einfach irgendwie mal an den See zu fahren oder so, aber es fühlt sich anders an und dort ist das aber so komplett normal, einfach sich so hin und her zu bewegen. Du kannst mit der Straßenbahn von einer Stadt in die nächste halt durchfahren. Also jetzt zum Beispiel von Gelsenkirchen nach Bochum konnte ich einfach sitzen bleiben, dann kam ich halt in Bochum an und war dann in einer komplett anderen Stadt. So. Das war schon irgendwie sehr besonders und ich glaube, weil ich mich eh schon mit so einer Art mit Räumlichkeit und eben Suche nach so Solidarität und Gemeinschaften und so und wie das mit Räumen zusammenhängt, beschäftigt habe, konnte ich da auch irgendwie ganz gut resonieren mit dem, was sich mir da so gezeigt hat. Und die Leute vor Ort wiederum auch mit diesem Text. Also mir hat dann danach auch jemand gesagt, das ist ja eigentlich ein Ruhrgebietstext, so dieser Roman. So. Und ich war davor noch nie im Ruhrgebiet, ich habe auch nie darüber nachgedacht, so den so zu bezeichnen. Aber nur von dieser Beschreibung von der Brache eben, wo diese Wohngemeinschaft lebt und diesen Zwischenleben, was sie da führen, hat eben diese eine Besucher über meine Lesung aufs Ruhrgebiet geschlossen und auf diese auch verrückte Ansammlung von Brachen, die es dort gibt. Genau, das hat mich irgendwie sehr fasziniert, dass da so wiederzufinden, also den Text auch an Orten wiederzufinden, wo ich den erstmal vielleicht nicht vermutet hätte.
Okay, und du hast in den 3 Monaten dann nur an deinem Roman geschrieben, dort?
Ich habe da mein Lektorat gemacht von dem Roman, genau. Also mit meinen Lektoren einfach zusammen immer wieder so Feedback zum Text bekommen und den überarbeitet. Und ich habe aber auch noch einen eigenen Text über Gelsenkirchen geschrieben, also über meine Zeit dort und meine Erfahrungen dort. Das war so quasi Teil des Stipendiums, dass ich bei der Abschlusslesung einen eigenen Text noch vorstelle, der eben in diesen 3 Monaten entstanden ist und der so ein bisschen mein Blick irgendwie auf die Stadt abbildet, weil Gelsenkirchen jetzt letztes Jahr 150 Jahre alt geworden ist, sollte sich der Text irgendwie so ein bisschen mit diesem Jubiläum beschäftigen, zu dem ich ja nicht so viel zu sagen habe, weil ich von diesen 150 Jahren nur 3 Monate dort verbracht habe.
Ah ja.
Das war so ein bisschen die Rechnung, so was mache ich jetzt eigentlich mit dieser Zeit hier oder genau.
Aber das sind ja auch gute Perspektiven, also man kann ja nicht nur die Einwohner fragen, wie Gelsenkirchen ist.
Ich glaube, die waren auch ganz froh, mal was von jemand anderem zu der Stadt zu hören, was jetzt nicht sich nur auf diese typischen Klischees mit dem Ruhrgebiet oder mit Gelsenkirchen oder sowas beschäftigt hat. Sondern wirklich so ein bisschen anderen Blick darauf zu bekommen. Ja.
Apropos Orte, hast du eigentlich noch was mit Weiden zu tun oder Oberpfalz? Gibt es da noch Bezüge?
Ich habe tatsächlich vorhin drüber nachgedacht, aber es gibt irgendwie eigentlich nicht mehr wirklich einen Bezug. Also ich war jetzt ganz lange nicht mehr da. Ich war einmal bei der Beerdigung von einem Familienmitglied. Das ist aber auch schon, glaube ich, über 10 Jahre, 15 Jahre oder so her. Tatsächlich gar nicht mehr. Aber ich denke manchmal noch dran. Ich würde irgendwie gerne noch mal dahin, so. Ich bin ja quasi geboren und habe so die ersten paar Jahre dort verbracht, aber habe natürlich nicht viel Erinnerung oder so daran. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie, ploppt immer wieder mal so auf.
Auf deinem Instagram-Account hast du auch mal gepostet, dass du Workshops zum Thema Rage Writing machst oder gemacht hast. Also wütend schreiben, ist das wirklich so oder was steckt dahinter?
Also teilweise ist das so. Aber es hängt immer so ein bisschen von der Gruppe ab, mit denen ich das dann mache. Also wie wütend werden die tatsächlich? Aber es geht einfach um die Auseinandersetzung mit diesem Gefühl und also diesem Gefühl einen Raum zu geben, was es halt in unserer Gesellschaft nicht bekommt so wirklich. Oder zumindest nicht in nicht kapitalisierten Räumen. Also im Fußballstadion sind Leute wütend oder beim Sport oder so. Aber so mit dem Schreiben das zu verbinden, ist, glaube ich, so was Besonderes. Und es geht einfach so darum, zu erkunden, in welchen Momenten sind wir eigentlich wütend und warum. Und häufig, wenn ich dann mit den Leuten das irgendwie so ergründe, stellen wir auch fest, dass es da wahrscheinlich größere, vielleicht auch gesellschaftliche Ursachen hinter dieser Wut gibt. Und die versuche ich so ein bisschen zusammenzuführen und so aufzudecken. Und aber auch sich damit zu beschäftigen, welche anderen Gefühle liegen eigentlich dahinter, weil häufig ist Wut ja auch so ein Gefühl, was irgendwas überdeckt. So. Also ich glaube, das gibt es einerseits und dann gibt es andererseits auch die Angst, überhaupt wütend zu sein oder sich mit Wut zu beschäftigen oder das auszuleben. Und also das sind so diese beiden Pole, die mir dann häufig begegnen. Und dann gibt es halt so dieses Gerechtigkeitsbewusstsein vielleicht, was du sagst, doch, aber es ist schon richtig so. Man muss jetzt schon auch über bestimmte Sachen oder auch bestimmte Sachen wütend sein. Und wenn wir eben formulieren, was uns wütend macht, also das in Worte fassen, dann können wir halt Gemeinsamkeiten erkennen zwischen uns und vielleicht auch eine Veränderung bewirken. Also gerade wenn es um so systemische Ursachen oder Ungerechtigkeiten geht, ist es einfach sehr hilfreich, so seine eigene wütende Stimme zu kennen. Also die Schreibstimme wie auch die Sprechstimme. Also es geht auch immer so ein bisschen darum, wie wir schreiben dann so einen Text im Laufe des Workshops und wie wird der dann artikuliert, ne? Also wenn ich denke, ich schreibe jetzt gerade einen sehr wütenden Text, dann wirkt der nochmal anders, wenn ich den danach spreche. Und häufig merken Leute dann, ich spreche den ganz anders, als ich ihn geschrieben habe. Mhm. Oder ich werde noch viel wütender, wenn ich ihn spreche. Oder im Gegenteil, ich werde so ganz ruhig, wenn ich ihn spreche und so. Und darüber lernen wir natürlich auch, was Schreiben an sich so. Wie können wir bestimmte Gefühle quasi so ausdrücken, dass sie auch da ankommen, wo wir eben wollen, dass sie ankommen. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, ganz grob. Und das habe ich so angefangen mit Schulklassen zu machen. Und dann hat sich das so ein bisschen rumgesprochen. Dann konnte ich den auch auf Festivals und bei anderen Lesungen auch von mir, konnte ich auch diese Wutwerkstatt machen. Und das ist irgendwie sehr, sehr schön, einfach so zu sehen, dass diese Idee, die ich irgendwann mal hatte, so gut ankommt mittlerweile und sich Leute auch gerne damit beschäftigen wollen einfach und auch schon wütend ankommen und das dann auch richtig so nutzen können irgendwie im Laufe dieses Workshops. Und am Ende hoffentlich ein bisschen weniger allein mit diesem Gefühl da rausgehen, als wir gekommen sind.
Aber geht man dann wütend raus oder beruhigt sich das dann am Ende?
Ja, im besten Fall durchläufst du schon so eine kleine Katharsis, dass du dann am Ende so ein bisschen erleichtert auch bist. Aber hoffentlich nicht in dem Sinne, dass du die Wichtigkeit dieses Gefühls vergisst, sondern einfach mehr in dem Bewusstsein von, hey, es gibt auch noch andere Leute, die machen auch ähnliche Dinge wie mich wütend und vielleicht ist das nicht mein individuelles Problem so, sondern vielleicht gibt es da irgendwie größere Probleme, die uns alle wütend machen sollten. Und da geht es natürlich auch um die Frage, wer ist eigentlich wütend in unserer Gesellschaft? Wie wird wozu benutzt? Wie wird auch politisch sehr krass benutzt? Und wer hat zum Beispiel das Privileg, nicht wütend sein zu müssen und so, ne? Also es ist ja auch irgendwie so eine klassistische Frage am Ende, aber natürlich auch irgendwie eine feministische Frage, also da stecken einfach voll viele Themen so drin in diesem Gefühl und je nach Gruppe kommen die dann halt auch raus und je nach Konstellation beschäftigen wir uns dann auch damit und deswegen, glaube ich, sind die Leute am Ende schon so ein bisschen erleichterter, hoffentlich. Aber hoffentlich auch nicht weniger wütend, weil Wut ist schon wichtig zum Überleben. Ja.
Was macht dich denn wütend?
Wo soll ich anfangen? Nee, ich habe mich mal total viele Sachen wütend so. Ich mache oft wütend, wie mit Menschen umgegangen wird, so wie mit Problemen umgegangen wird oder auch nicht. Also wie ungleich Macht verteilt ist, warum es überhaupt diese großen Unterschiede in Macht geben muss in unserer Gesellschaft. So Herrschaftsinstrumente machen mich auch oft wütend. Ungerechtigkeiten, die einfach irgendwie so eingeschrieben sind in unserer Gesellschaft und die so, deren Auflösung man sich so individuell eben arbeiten soll. Also ich glaube so, dass wir nicht mehr so viel Kollektivgedanken haben, sondern vor allem so eine sehr individualisierte Gesellschaft sind. Das macht mich sehr wütend häufig. Dann kann ich allein nicht viel ändern, weil ich eben auch nur ein Individuum bin, aber ja, so für mich ist das auch immer wieder ein Trost, dann in diesem Workshop zu sehen. So, das beschäftigt andere. Also das geht mir ganz genauso. Und ich habe es jetzt schon oft gemacht und trotzdem bin ich irgendwie immer wieder froh drum, wenn ich wieder diesen Hutraum, also unseren kleinen kostenlosen Rage Room betrete und dann irgendwie ja so ein bisschen mit Worten um mich schlagen kann. Das ist schon immer ganz schön. Ja, so gefahrlos halt, ne? Es ist alles gefahrlos, was da passiert. Und das
ja.
Eigentlich am Ende geht es um Ehrlichkeit und eben nicht um irgendwie um politische Feindschaften oder irgendwie sowas, so, sondern sich ehrlich miteinander zu beschäftigen, einander zuzuhören. Ich glaube, das fehlt ja auch.
Ja, es sind ja auch irgendwie Sorgen oder sowas oder Ängste, die man vielleicht auch anspricht oder so. Und das muss ja auch irgendwie mal raus. Also ich kann das schon verstehen, weil manchmal hat man ja schon das Gefühl, dass man, weiß ich nicht, dass man nichts rauslassen kann, seine Gefühle oder so. Sei es jetzt Wut oder auch, ich habe das auch bei Glück und Freude, das kann man ja auch nicht vor jedem irgendwie sagen, dass ich jetzt einfach so, ja, jetzt das macht mich stolz oder das macht mich glücklich, weil man halt dann auch wieder Angst hat, dass das auch wieder schlecht ankommt, weil die andere Person nicht gerade das beste Leben hat oder bei Trauer, wie auch immer. Und ich glaube, das ist dann schon gut, wenn man dann irgendwie so einen kleinen geschützten Raum hat und einfach mal alles rauslassen kann, weil man weiß ja, dass die anderen ja auch dafür da sind.
Ja, total. Ich glaube, es bräuchte solche Räume halt viel mehr. Und das ist halt ein Versuch, das mit dieser Schreibwerkstatt zu machen. Weil natürlich ist das Schreiben auch eine Art von Verarbeitung irgendwie in dem Moment. Also es geht nicht so sehr darum, dass jetzt da sehr gute literarische Texte dabei rauskommen oder so, sondern es ist wirklich eher das Schreiben einfach als Ventil zu benutzen dafür. Und sich auch deshalb in dem Sinne schon davon zu befreien, das muss jetzt mit einem bestimmten Leistungsgedanken passieren oder irgendwie so was glaube ich viele Leute gerade beim Schreiben auch sofort haben, so dieses, das muss jetzt ein guter Satz sein und wenn der nicht gut, dann korrigiere ich den sofort wieder und dann schreibe ich einen neuen Satz und so. Ich glaube, das ist so sehr verbreitet irgendwie und dann aber so rauszufinden, nee, eigentlich ist das auch das Schreiben eine so menschliche Tätigkeit, die wirklich nur dir gehört und mit der du machen kannst, was du willst und mit der du dir vor allem selber hilfst, so am Ende. Das ist, glaube ich, auch so sehr schön, dass der Fokus nicht so sehr auf dem Schreiben liegt, aber wir uns natürlich total viel mit Schreiben beschäftigen und die Leute sowieso eher zufällig so ein bisschen auch das Schreiben lernen halt, aber nicht so mit diesen, da kommen ja nicht Leute hin und sagen, ja, ich will jetzt lernen, wie man jetzt irgendwie den nächsten Bestseller schreibt oder irgendwie sowas. Das ist überhaupt der Anspruch und das ist eben, glaube ich, so das Wichtige daran, sich so dem erstmal anders zu nähern und sowas über sich und auch über Texte zu lernen.
Ja, ich habe noch gelesen, dass du mal eine Woche lang im Alltag das generische Femininum verwendet hast. Wird in deinem Roman gegendert oder was hältst du eigentlich vom Gendern?
Also in meinem Roman wird, glaube ich, nicht, also was heißt glaube ich, also es wird nicht gegendert. Es ist aber ein Roman, der generell so Frauen in den Fokus stellt und eben auch die Liebe zwischen zwei Frauen. Also der schon deshalb irgendwie so eine, glaube ich, so eine andere Blickrichtung einfach präsentiert im besten Fall. Also ich habe das nicht geschrieben, weil ich so gedacht habe, ich will jetzt einen feministischen Roman schreiben oder das ist mein Ziel dahinter ist so einfach so Feminismus oder das ist das, was ich tue oder so. Sondern ich wollte irgendwie, ich glaube, so eine kleine ganz kleine matriarchale Gesellschaft da aufbauen. Es wird eben alles so geleitet von Kristalloma, das ist so die Hausälteste, die hat das Gebäude gebaut, in dem die dann alle leben und die hat so ein bisschen auch das Sagen da und die weiß auch irgendwie so, die ist wie so ein Medium, die weiß auch irgendwie, was so für alle gut ist und sagt es auch dann so sehr deutlich und die bringt so diese ganzen Regeln in diese Gruppe und herrscht eben so über die und die hat auch so eine Verbindung zum Weltall auf eine Art. Also die ist so ein bisschen so, die interessiert sich so für Sternbilder und solche Sachen. schaut so immer Astro TV und so. Also die ist schon sowieso diese übersinnliche Komponente in dem Ganzen. Und dass die halt eine Frau ist und dass die dieses Haus aufgebaut hat, in dem sich halt so in der Vergangenheit vor allem Lesben getroffen haben. Also einfach Frauen, die füreinander da waren, die dort Schutz gesucht haben, die aber eben auch sich miteinander vergnügt haben, so. Das ist alles wie so diese Grundlage dafür, dass dieses Haus auch immer noch existiert, weil das irgendwie so eine sehr solidarische Bewegung war. Und ich glaube, das ist mir auch wichtig gewesen, zu zeigen. Und das finde ich, ist automatisch schon irgendwie feministisch, ohne dass ich das jetzt so drauf angelegt hätte oder dass ich jetzt denke, ich muss jetzt da auch überall gendern oder so. Nee, den Eindruck hatte ich jetzt nicht, aber nicht, weil ich es nicht mag oder so, sondern einfach, weil es jetzt in dem Fall nicht das Stilmittel meiner Wahl war, so. Also, weil es einfach nicht darum geht, ja. Und ich glaube, sich an so einer Frage aufzuhängen, macht man das jetzt oder macht man das nicht, ist auch totaler Quatsch am Ende. Also, weil dann geht es gar nicht ums Thema, dann geht es nur um irgendwelche, halt auch wieder irgendwelche komischen Machtgedanken und so, und das ist halt totaler Quatsch, so.
Gut, was sind denn jetzt noch vielleicht deine Ziele in der Zukunft? Hast du so einen 5-Jahres-Plan, 10-Jahres-Plan? Wie viele Romane wirst du pro 10 Jahren schaffen?
Ich glaube, ich habe maximal einen 5-Tages-Plan, aber keinen 5-Jahres-Plan.
Das ist wie so ein Bewerbungsgespräch. Frau Meerwald, wo sehen Sie sich in 5 Jahren?
Direkt durchgefallen, jetzt schon, weil ich keine Antwort habe. Ich habe keine Ahnung, wo sehe ich mich da? Ich weiß gar nicht. Ich denke mal, in 5 Jahren werde ich wahrscheinlich schon einen Zeitenroman geschrieben haben, denke ich jetzt mal, hoffe ich mal. Oft vielleicht auch mein Verlag, keine Ahnung. Mal gucken. Und vielleicht auch noch ein paar andere Sachen. Also ich habe auch total Lust, auf irgendwie ein Lyrikband zu machen oder ein Theaterstück zu schreiben. Also das sind irgendwie auch alles Dinge, die ich mir gut vorstellen könnte, einfach nochmal in einer anderen Form mich so auszuprobieren und da was zu schaffen. Und ansonsten hoffe ich, dass irgendwie, dass sich in 5 Jahren noch jemand für Bücher interessiert.
Ja, bleiben wir optimistisch.
Ja, genau.
Okay, ja, cool. Das war es eigentlich schon von mir. Ich würde sagen, es ist ja auch eine Zeit vergangen, das passt. Dann würde ich auch sagen, danke, dass du da warst. Und auf jeden Fall auch wieder an alle ZuhörerInnen, schreibt uns eine E-Mail an kulturkiosk@oberpfalzmedien.de oder einfach auf Instagram. Wir sind immer offen für Lob, Kritik, Anregungen. Instagram kulturkiosk_der_podcast. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank für die Einladung.